Alex denkt nach.
Alex denkt nach.
Der neue Podcast auf alex-blog.de.
Hallihallo, hier ist der Alex. Das hättet ihr auch nicht gedacht, dass ihr mich mal wieder hört, oder? Aber schön, dass ihr es geschafft habt, auf alex-blog.de und diesen Podcast anzuklicken. Alex denkt nach. 10 Folgen oder 9, ich weiß es gar nicht so genau, gab es schon mal irgendwann vor Jahren. Ja, dann habe ich euch ein bisschen vernachlässigt. Und wenn man das nicht macht, ohne sich richtig zu verabschieden zumindest, muss man dann irgendwann wieder anfangen. Und ich habe mir vorgenommen, aus gegebenen Anlass tatsächlich jetzt wieder mal ab und an zu podcasten. Würde mich freuen, wenn ihr da mit dabei seid und mich ab und zu mal anhört, mir Kommentare schickt, ob ihr das gut findet oder nicht. Und selbst wenn nicht, ihr wisst ja, mir ist das total Rille. Ich podcaste trotzdem. Ja, aus gegebenem Anlass deshalb, weil jetzt gerade eben auf den Weg von Leipzig nach Berlin bin, beziehungsweise schon in Berlin angekommen bin, nämlich in Schönefeld. Und von hier aus geht's gleich nach Moskau und von Moskau wiederum nach Tokio. Und weil das neulich mit diesem Islandurlaub nicht so ganz geklappt hat, das alles zu verarbeiten und euch auf dem Laufenden zu halten, dachte ich mir, wäre es doch eine gute Idee, das mal wieder audiomäßig zu machen. Und da ich ja eh vorhatte, mal wieder zu podcasten, nehme ich das jetzt einfach mal als Anlass zu sagen, weiter geht's mit dem Alex denkt nach Podcast. Und da denke ich drüber nach, wie die Reise sozusagen ist. Das kann man ja auch ein bisschen auslegen, so dieses Thema. Machen wir schauen. Und ob ich was Spannendes zu sagen habe, das weiß ich noch nicht so genau. Kann auch sein, dass ich dann nach dieser Folge schon wieder weg bin oder halt auch nicht. Mal schauen, was sich so ergibt. Und was ich denn so zu sagen habe. Aber ich glaube, dass meine Reiseeindrücke ich so besser einfangen kann, weil es halt im Moment einfach passiert. Ich Dinge einsprechen kann und wenn ich dann zu Hause wieder bin, in zweieinhalb Wochen, werde ich das alles zusammenschneiden und podcastmäßig in ein paar Folgen packen. Also, wenn ihr das hört, bin ich schon wieder zurück in Deutschland. Ich bin also nicht abgestürzt mit Aeroflot, die ja in letzter Zeit so die ein oder andere brennende Maschine hatten. Lustigerweise auch in Moskau, genau dem Flughafen, wo wir gleich nachher in 3 bis 4 Stunden landen werden. Genau. Der Check-in ist nämlich erst in 1,5 Stunden oder so. Deshalb haben wir noch ein bisschen Zeit hier in Berlin-Schönefeld. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, ist tatsächlich, es wird Zeit, dass Berlin, der BER-Flughafen, fertig wird. Denn sowohl Berlin-Schönefeld als auch Tegel, wo wir letztens abgeflogen sind, sind tatsächlich schon, um es nett zu formulieren, in die Jahre gekommen. Im Vergleich mit anderen internationalen Flughäfen ist das fast schon ein bisschen peinlich, was Deutschland so zu bieten hat, zumindest was die Hauptstadtflughäfen anbelangt. Deshalb wird es Zeit, dass der BER eröffnet und ich hoffe, dass ich das noch erleben darf. Mal schauen. Ja. Da möchte ich an dieser Stelle eigentlich gar nicht sagen. Vielleicht melde ich mich aus Moskau, vielleicht aber nachher auch direkt aus Tokio. Ihr werdet hören. Ich finde auf jeden Fall schön, dass ihr mit dabei seid. Und ich freue mich riesig, dass ich endlich wieder labern kann, bis euch die Ohren bluten. Und ob es euch interessiert oder nicht, die Podcast-App ist so programmiert, dass man die nicht ausstellen kann. Nein, mal im Ernst. Ich versuche das Ganze jetzt in alle Wie nennt man die Apps? In alle Player reinzubekommen, also sowohl bei Apple Music in die Podcast-Kategorie zu kommen, wie sowohl als auch bei Spotify. Und natürlich gibt es das Ganze auch per RSS zu abonnieren. Ich bin nicht mehr so ganz auf dem technischen Stand 2019, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die letzte Podcast-Folge ist vor 5 oder 6 Jahren online gegangen. Da funktionierte die Podcast-Welt noch ein bisschen anders. Ja, und ich versuche von der Jugend zu lernen, sprich zu googeln und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, dass ihr mich auch wirklich hören könnt und auch auf jeden Fall in der Lage seid, hier keine Folge zu verpassen. Mehr dazu aber bald. Und wie gesagt, ich versuche es irgendwie hinzubekommen, das einzuspeisen in entsprechende Programme. Mal schauen, wie das überhaupt funktioniert heutzutage. Jo, also ich chill hier noch ein bisschen mit meinem Freund in Berlin-Schönefeld und wir hören uns dann in ein paar tausend Kilometer Entfernung wieder, aber auf selber Frequenz sozusagen. Ihr müsst gar nicht abschalten, Freunde. Bis gleich.
Alex-blog.de
Oje, was ist passiert? Oh, was, warum ist es passiert? Ich möchte das alles nicht. Ach, es ist jetzt Sonntag, 16.17 Uhr japanische Zeit. Also ihr müsst 7 Stunden wegrechnen. Das heißt, bei euch ist es jetzt gerade um 9, was euch ja wiederum eh nichts angeht, weil ihr hört es ja erst 2 Wochen später, nachdem ich es zu Hause geschnitten habe. Aber Leute, so eine Anreise wünscht man echt niemanden. Also wir sind ja 3 Stunden mit dem Zug nach Berlin gefahren. Von Berlin sind wir dann nach Moskau geflogen und da fing das Ganze schon an. Wir hatten nämlich Verspätung, mussten uns also wahnsinnig beeilen, um unseren Anschlusszug, also unseren Anschlussflug noch zu bekommen. Das hat soweit auch ganz gut funktioniert und dann wird man da auch ein bisschen betüdelt während so einem Langstreckenflug. Da ging es dann nochmal von 9 Stunden von Moskau nach Tokio und es war ja auch nachts und also gab es nochmal ein kurzes Abendessen. Man hätte sich sogar einen Wein dazu bestellen können, einen kleinen Snack und morgens gab es dann sogar noch ein Frühstück. Also ja, war alles schick. Bis auf den kleinen Stinker, der sich neben mich gesetzt hat. Also das war echt unangenehm, 9 Stunden neben jemandem zu sitzen, der offensichtlich keine Zeit mehr zum Duschen hatte, sondern einfach die Assi-Dusche vorgezogen hat. Also Deo drüber, was unangenehm hoch 10 roch alleine schon. Dann auch der unangenehme Geduft des Menschen an sich. Und dann versuch mal zu schlafen und zu essen und dich nicht zu übergeben, wenn das Flugzeug dann auch noch eine Kurve fliegt. Ja, das war schon ganz lustig, aber dafür konnte die Airline nichts. Wofür sie aber was konnte, ist, dass wir dann am Flughafen hier in Tokio festgestellt haben, dass unser Gepäck leider noch in Moskau ist. Was wir uns schon fast gedacht haben, weil das war halt wirklich auch viel zu wenig Zeit irgendwie und wahrscheinlich haben die das da selber nicht hinbekommen. Unser Gepäck vom Flugzeug A ins Flugzeug B zu laden. Wir konnten ja schneller rennen als die Rentner, die es vielleicht dann auch nicht mehr geschafft haben. Aber das Gepäck, das kommt dann erst morgen nachgesendet. Ja, das will man natürlich hören, wenn man 24 Stunden schon unterwegs ist, total übermüdet, gestresst und einfach nur noch ins Hotel will. Wir sind dann schon jetzt auf dem Weg ins Ryokan gewesen und jetzt liege ich auch hier endlich auf meiner schönen Matte in einem familiär geführten Ryokan, also so einem japanischen Gästehaus sozusagen. Hendrik ist gerade im Bad, beziehungsweise, wie nennt man das? Da muss ich nachher nochmal fragen und genießt endlich mal die freie Zeit. Denn was dann auch noch dazu kam, natürlich besorgen wir uns erstmal eine SIM-Karte. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, wenn ich es mir so recht überlege. Ja, Hendrik ist ja gerade nicht da, der hört es dann erst in 2 Wochen. Und in voller Müdigkeit und ja auch ein bisschen Gestresstheit nimmt Hendrik die Nano-SIM aus dieser Kartenhalterung da raus und schiebt die erstmal ohne Adapter in sein Handy rein und die versinkt natürlich, weil wenn man das nicht in diese Schablone dort reinlegt, die ja beim iPhone dabei ist, damit da halt so eine Nano-SIM-Karte reinpasst, ja. Und dann saßen wir da auch noch mal eine Stunde, also nein, so lang war es nicht, vielleicht eine halbe Stunde, 20 Minuten. Und haben versucht, diese SD-Karte da, diese Micro-SIM aus dem iPhone zu bekommen, ohne es zu beschädigen und den ganzen Urlaub dann gar nicht mehr fotografisch dokumentieren zu können. Und nach diesen 25 Stunden der Erheiterung gab es dann noch ein bisschen Stress mit dem Zug, den hätten wir fast verpasst, aber dann, seitdem wir in diesem komischen Zug da saßen und durch die wunderschöne Landschaft Japans gefahren sind, 1,5 Stunden, war eigentlich alles gut. Jetzt hier angekommen, merkt man, dass das eine total ruhige, besonnene Stadt ist. Es ist alles total aufgeräumt und ja, vielleicht ist das nur der erste Eindruck und vielleicht auch nur das eine Viertel hier, in der auch das Ryokan ist. Aber es ist einfach alles total entspannt und ich glaube, so ruhige, entspannte, ausgeglichene Menschen habe ich noch nie in so einer großen Menge gesehen. Also wenn ihr bei Instagram vielleicht geschaut habt, habt ihr da gesehen, dass da vielleicht so 300 Menschen auf dem Bild in so einer ganz engen kleinen Straße zu sehen sind, wo links und rechts Cafés sind und kleine Ramenläden und so Souvenirshops und ganz viele Spätis, würde man vielleicht in Deutschland sagen. Und es ist trotzdem total ruhig und alle sind glücklich, fröhlich, ausgeglichen, ohne dass irgendwie Hektik herrscht. Das ist wahnsinnig angenehm. Und kennt man aus anderen Metropolen, ich sag nur Bangkok oder aber ja auch Berlin, so gar nicht. Da ist es immer laut und da wird gehupt und hier sieht man fast keine Autos, ganz viele Fahrräder, also nicht mal Mopeds, die ja in anderen Städten in ganz viel Krach machen, vor allen Dingen auch in asiatischen Städten, großen Metropolen wie Bangkok zum Beispiel, wo wir das viel festgestellt haben, hier überhaupt nicht. Da wird Fahrrad gefahren, ganz viele E-Bikes und Klappräder sind hier unterwegs und es gibt einen sehr gemischten Altersdurchschnitt, also ganz viele junge Menschen, aber auch ganz viele alte Menschen. Und man merkt auch, dass hier diese Restaurants, wir waren in einem Ramenladen vorhin, wie bereits erwähnt, da merkt man einfach, dass die ganze Familie noch mit drin arbeitet und alles noch so total klassisch ist, was total angenehm und schön ist, weil man da halt auch nicht das Gefühl hat, irgendeiner großen Kette aufzuliegen, sondern dass da halt wirklich noch die Tradition der japanischen Küche weitergegeben wird und auch tatsächlich auch so gelebt wird. Und das sieht man dann auch, man kann denen zugucken beim Kochen und man sitzt da an so einer Bar und die sprechen kein Wort Englisch. Die haben sich vor 10 Jahren wahrscheinlich mal die Speisekarte übersetzen lassen, aber selbst können sie nur mit Händen und Füßen miteinander mit uns kommunizieren und wir mit ihnen, was aber schon ganz spannend ist. Ich muss sagen, so insgesamt ist das wirklich aufgrund der Sprachbarrieren auch, weil halt hier fast keiner Englisch spricht, ein höheres Level an Urlaub, als das vielleicht in anderen Städten bisher war, wo man immer mit Englisch rumkam und gerade in Thailand jeder Englisch spricht fast besser als du. Oder auch in Island, da war das ja auch so, da hat man fast gedacht, das sind Muttersprachler und dabei haben die einfach nur mit der Muttermilch wahrscheinlich schon Englisch aufgesogen und da konnte man sich ja super verständigen und hier ist es echt spannend. Ja, mal schauen, wie das wird. Jetzt erhole ich mich erstmal von dieser sehr aufregenden Herreise und hoffe, dass morgen unser Gepäck hier ins Ryokan gesendet wird. Das hat uns zumindest die nette Aeroflot-Mitarbeiterin versprochen. In ihrem mittelmäßigen Englisch hat sie es uns 5, 6, 7 Mal versprochen, dass es denn morgen Nachmittag zur selben Zeit, wie wir heute ankamen, dann sofort hierher gesendet wird. Und dann schauen wir mal. Und wir haben auch noch einen Gutschein bekommen, beziehungsweise die Befugnis, $100 auszugeben für das, was uns jetzt vielleicht in Schwierigkeiten bringt, wie, ja, es wäre schon ganz gut, mal Shampoo zu haben, Zahnpasta und andere Drogeriemittel, vielleicht auch mal eine neue Unterhose oder so nach einer langen Fahrt und das können wir uns dann alles abrechnen lassen, was ich gar nicht mal so schlecht finde und wir mussten das Gepäck nicht in unser Hotel bringen. Aber wir werden sehen, ob das morgen ankommt. Also das ist jetzt auch noch nicht, also ich will den Teufel nicht an die Wand malen, deshalb spreche ich es nicht aus, aber es wird schon alles gut gehen. Ja. Und wir hören uns hoffentlich dann total entspannt und ausgeschlafen bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's schön gut. Ich bin euer Alex und tschüss.
Alex-blog.de.
Hallihallo, liebe Freunde von alexblog.de. Hier ist Alex denkt nach aus Japan. Wir sind immer noch im Ryokan in Tokio, dem ersten, in dem wir überhaupt übernachten. Und ich werde jetzt mal in unseren kleinen privaten Pool hier steigen, denn es ist fast genau 0 Uhr, ein paar Sekunden, Minuten vor 0 Uhr. Und wir hatten einen echt anstrengenden Tag und ich werde hier mal reinsteigen. Oh, ist das schön warm. Das ist so ein kleiner Mini-Onsen, es ist so eine kleine runde Badewanne, wie ein kleiner Whirlpool, nur ohne dass es blubbert. Und das ist mega heiß und das ist so ein typisch japanisches Ding. Oh, aber es ist am Anfang echt ein bisschen echt ein bisschen anstrengend. Ich mache auch mal ein bisschen das Fenster auf. Ja. Das, was ihr plätschern hört, ist das Wasser über den Wasserrand, denn ihr müsst wissen, ich habe einen extrem großen Penis, der Unmengen an Wasser verdrängt. Ja. Ach ja. So, also, wir haben die ersten... Oh Gott, das vergesst ihr bitte sofort wieder. Ich bin seit 14 Stunden auf den Beinen, sagt meine Apple Watch. Ich musste gerade noch mal ein bisschen Yoga machen, dass ich mein Trainingsziel heute auch erreiche. Jetzt habe ich es erreicht. Und jetzt weiß ich auch, dass ich 14 Stunden gleich nach 0 Uhr 15 Stunden auf den Beinen bin. Demnach kann es sein, dass ich ein bisschen gaga im Kopf bin, also nehmt es mir nicht übel, aber ich rieche ja immer Unmengen an Quatsch, von daher ist das jetzt auch nicht wirklich was Neues. Ja, ich muss auch ein bisschen leise reden, denn ich habe das Gefühl, die Wände hier sind nicht ganz so dick. Und ich habe jetzt auch das Fenster hier ein bisschen auf, dass ich mich an diesen Dampf verstecke. Es ist so wahnsinnig entspannt, also das Wasser hat bestimmt, keine Ahnung, 35 Grad oder so. Es ist so schön. Wir waren zwar heute schon onsen, und wer meine Instagram-Stories verfolgt, weiß, wie entspannt Japan ist. Und dass man immer irgendwo ein heißes Bad nehmen kann. Oder wenn es wenigstens ein Fußbad ist, man da durchlaufen kann. Und dass alle Japaner irgendwie, das habe ich schon festgestellt, so einen Instinkt für Style haben einfach. Also da können wir uns Europäer echt was abschauen. Und das machen wir tatsächlich auch. Also das fängt in Funktionalität von Dingen an, wo einfach ein kleiner Magnet dran ist, wo ein Magnet hingehört oder ja, in ganz vielen alltäglichen Dingen. Und es ist halt auch einfach alles so stylisch hier. Ich habe halt mit Hendrik drüber geredet und habe gesagt, weißt du, in den Kirchen in Europa hängen überall tote Männer an irgendwelchen Kreuzen an der Wand und da sind irgendwie Kreuzzüge abgebildet und so. Und hier sind das einfach kleine süße Drachen und dicke Buddhas, die man lieb haben will. Und da meinte Hendrik nur so, naja, in Europa muss man halt dieses steinigt einen Menschen, wenn zwei Männer nebeneinander liegen, zu Tode einfach überlesen oder in die heutige Zeit reininterpretieren. Und Buddhismus ist einfach von sich aus eine Friedensreligion, da muss man nichts nachlesen, das ist einfach so. Die fegen sogar, wenn sie den Weg lang laufen, die Insekten zur Seite, zumindest die krassen Mönche, damit sie auch ja niemanden töten. Und man merkt das auch, also die Japaner, die sind auch schon sehr konservativ und ich glaube, man wird hier als Ausländer so angeguckt wie ein Plauen in Schwarzer. Plauen ist meine Heimatstadt und der Unterschied zwischen Plauen und Tokio ist, dass man hier in Tokio, in Japan, wahnsinnig freundlich dann trotzdem behandelt wird. In Plauen, ich weiß nicht, ob ihr das am 1. Mai mitbekommen habt, da wird man nicht ganz so freundlich als Ausländer behandelt. Aber man hat hier so das Gefühl, so gucken einen die Leute erstmal an, aber dann sind sie wahnsinnig freundlich und hilfsbereit und fast schon unterwürfig. Ich muss jetzt hier mal rausgehen, sonst würde mich nur noch stöhnen. So viel zum Thema unterwürfig. Oh Gott, ich bin gerade nackt, ja. Aber solche pornösen Podcasts kann man machen. Eine Instagram-Story würde ich da jetzt vielleicht nicht gerade rausdrehen. So. Oh, hier ist angenehm. Im Nachbarraum. Hier ist nur so ein Waschbecken. Und hier kann man sich praktisch abtrocknen und nochmal schick machen, rasieren und sowas. Und das werde ich jetzt auch gleich tun. Und euch vielleicht nachher noch ein bisschen was darüber erzählen, was wir heute so gemacht haben und erlebt haben und welche Unterschiede ich zwischen den Asiaten und den Europäern so gefunden habe. Es ist wirklich wahnsinnig spannend. Ich weiß, ich bin bisher immer noch so ein bisschen oberflächlich gewesen und nicht so ins Detail gegangen. Ich habe mir vorgenommen, immer wenn mir eine Idee kommt und ein Unterschied oder eine Sache, die ich euch unbedingt erzählen muss, werde ich die aufschreiben und dann werde ich euch die kompakt einfach mal darlegen und nicht nur so dahin labern und euch irgendwie nur Dinge erzählen, die ihr wahrscheinlich gar nicht hören wollt. Ja, aber heute bin ich erstmal zu platt dazu, glaube ich. Vielleicht nachher im Bett, noch ein bisschen in meinem Bett. Neighbor oder auch Boyfriend genannt. So. Hier ist zum Beispiel allein dieser Raum. Also der ist, also das vielleicht noch zum Rande, der ist vielleicht 1 Meter breit und 2,5 Meter lang. So. Und nicht mal 2,5 Meter hoch. Also ich bin 1,80. Ja, vielleicht so 2,2 Meter hoch. Er ist extrem stylisch. Hier sind 2 Parawände, einmal getrennt zu diesem Bad, wo dieser Whirlpool-artige Onsen, Mini-Onsen drin ist und auch eine Dusche und ein Spiegel. Und das Coole ist, es sieht einfach so, also diese Fliesen passen einfach zum Fußboden. Dann dieser Whirlpool hat auch an sich eine braune, wie Keramik muss man sich das vorstellen. Dann ist da ein Fenster eingebaut, genau auf Höhe, dass man rausgucken kann. Also es wurde alles auch dafür gebaut. Trotzdem hat man Diskretion, weil die Japaner legen sehr viel Wert auf Privatsphäre. In der U-Bahn sieht man Menschen nicht einfach Bücher lesen, sondern die haben noch einen Bücherumschlag um ihr Buch rum, dass man also Titel und Autor nicht erkennen kann, sondern einfach nur sieht, aha, die lesen ein Buch. Und man weiß nicht, was für eins, weil die einfach noch so ein Papierumschlag darum haben, weil die halt nicht wollen, dass die anderen wissen, was man liest. So. Und genauso privat, also man merkt ganz in ganz vielen Dingen, dass die Privatsphäre sehr schätzen. Genau. Und auch in diesem kleinen Raum, in dem ich mich gerade befinde, ist einfach alles stylisch perfekt. Hier hängt zum Beispiel ein kleines Bild von Kitagawa Utamaro, 1753 bis 1806. Und das Bild nennt sich Okita of the Tea House Naniwaya from the Series Selection for 6 Renewed Beauties. Ja, da ist eine schöne japanische Schönheit zu sehen, die gerade eine Tee serviert offensichtlich, in so einem kleinen Teekännchen, hat solche Essstäbe im Haar. Oh Gott, ich bin total ungebildet, ich weiß. Hat den Yakata an wahrscheinlich, also so einen Bademantel. Und es ist einfach alles stylisch. Hier hängen noch so Fisch-Origamis. Eine schicke Lampe, die es wahrscheinlich auch bei Ikea zu kaufen gibt, die gefühlt auch sich ganz viel an der asiatischen Kultur orientieren. Bambusstäbe an der Decke, es passt einfach alles. Also man kann das gar nicht in Worte fassen. Und ich als Eloquenzmonster, der rhetorischen Begabung gleich null hat, schon gar nicht. Ja, deshalb gehe ich jetzt ins Bett und wir hören uns gleich wieder, Schatzis. Also bis später.
Alex denkt nach. Der Podcast auf alex-blog.de.
Wir sind gerade in der Ryogoku Kogikan Sumo Ring Halle. Na klar, das war kommt genau richtig japanisch richtig ausgesprochen. Und heute sind wir bei den Grand Sumo Halbfinals und gerade kämpft Hoku Tofuchi und Koto Shogiku. Und das sieht nach einem sehr gleichwertigen Kampf aus. Mal schauen, was jetzt passiert. Das Ritual ist jetzt so ein bisschen abgeschlossen und gleich beginnt die Kampfphase. Was immer besonders spannend ist. Die müssen sich ja immer aus so einem Kreis rausschubsen, sozusagen rausringen. Der Kreis sieht so ein bisschen aus wie so ein Stoppzeichen. Also da drin sind so 2 Striche. So ein Pausenzeichen oder auch ein Smiley. Und jetzt ist die finale Pose und gleich kämpfen die. In der Halle wird es ruhig, deshalb muss ich auch aufhören zu reden. Fehlstart.
Das heißt wahrscheinlich gar nicht so.
Natürlich heißt das Fehlstart. So, wir hätten uns auch einen englischen Audiokommentar dazu buchen können, aber wir haben das Gefühl, wenn wir das selbst kommentieren, ist das viel lustiger.
Fehlstart.
So, also muss die Pose nochmal eingenommen werden. So. Ist erstaunlich, wie viele Menschen hier sind und wie ruhig es dann immer ist, kurz bevor es losgeht. Und es geht los. Oh, ja, es ist tatsächlich ein gleichwertiger Kampf. Und? Er ist schon drüben. Okay. Hellblau hat gewonnen. Das müsste nach meinen Erkenntnissen Koto Shogiku sein. Es ist spannend. Wir haben festgestellt, dass Sumo-Ring ein sehr ritueller Sport ist. Also 90% der Zeit gehen eigentlich drauf, die Rituale, die sie da eingeübt haben oder die da wichtig sind, vorzuführen. Also da wird auf dem Boden gestampft, da wird sich mit Kalk eingerieben und Kalk in die Mitte von der Arena geworfen. Und wirklich nur so 10, 15 Sekunden wird dann immer richtig hart gerungen. Und seit einer halben Stunde ungefähr sind hier rechts neben uns Schulklassen aufgetaucht. Wir dachten schon, die Halle wird nicht voll, aber mittlerweile ist so, ja, 95% der Halle besetzt sozusagen. Und die Kids neben uns gehen extrem ab, sind Fans hoch 10 und rufen auch immer die Namen der Sumo-Ringer. Super lustig, haben auch Plakate gebastelt. Und ich habe das Gefühl, die haben ein bisschen zu viel Grüntee getrunken. Beruhigt euch mal, sind die Halbfinale, also wirklich. Oh. You're welcome.
Thank you.
You're welcome. Ihr hört das vielleicht im Hintergrund, wie die abgehen. Und wer kommt jetzt?
Mitake Umi gegen Endo.
Ja, Endo.
Oh, das scheint, er schafft das überhaupt nicht.
Aber das scheint ein sehr wichtiger Kampf zu sein. Der hat auch schon.
Der Koko, der, nee, Mita nee, hat
Mita Gurme.
Aber der hat auch nur 6 Kämpfe gewonnen,
ja, aber
und 4 verloren.
Aber der hat bestimmt starke Gegner gehabt, deswegen hat er 4 mal verloren.
Oh, aber der hat eine starke Fanbase hier bei seinen... Alter Schwede. Also die Stimmung in der Halle ist extrem angeheizt. Ich bin ja echt erstaunt, wie gesagt, wie ruhig und geordnet vieles ist. Aber wenn es dann mal zum Ausraster kommt, dann gehen sie ja völlig ab, die Japaner.
Die ganzen Fangirls und Fanboys hier.
Ah, da drüben dann auch jetzt die Transparente hochgehalten. Steht da.
Mitake.
Okay. Das Ritual beginnt. Sie hocken, klatschen sich auf die Oberschenkel, stehen auf. Jetzt kommen die Werbebanner, die einmal angezeigt werden.
Dieser Kampf wird präsentiert von...
Wahrscheinlich, aber auf einigen sind tatsächlich, glaube ich, Werbeanzeigen. Warte, das hier, das sind irgendwelche Banner mit deren Namen und wahrscheinlich die Region, aus denen der kommt. Und das da, guck mal, das da sieht so aus wie Coca-Cola oder so.
Bin mir nicht sicher.
Oh, guck mal, der Gelbe, der hat gerade auch extrem viel Kalk in den Ring geworfen. So. Alter, haben die gerade einen Espresso-Shot getrunken? Was geht ab? Jetzt kommen auch die Oberschüler wieder in ihrer schönen Schulkleidung.
Ja, zum heißesten Kampf.
So.
Zum heißesten Kampf des Donner. Was haben wir überhaupt für einen Tag?
Die zwei Sumo-Ringer hocken sich hin, stehen wieder auf.
Oh mein Gott, es laufen zweimal die Bannerträger hier rum.
Ich glaube, das ist wirklich ein Spitzenkampf, der jetzt ansteht. Da habe ich ja intuitiv zur richtigen Zeit den Podcast gestartet. Übrigens, schön, dass ihr da seid und mitzuhört, immer noch. Nachdem ich schon so viel Quatsch erzählt habe. Alter, also diese Fangirls hier vor allem, die sind so aufgeregt. So. Gibt auch extra eine Stadionansage gerade. Also es scheint schon ein extrem wichtiger Kampf zu sein. Jetzt wird nochmal Kalk in den Ring geworfen. Ich weiß gar nicht, ob ihr mich hören könnt. Hendrik geht auch komplett krass ab. Der will einfach, dass er gewinnt.
Wie heißt der?
Mitakumi, Mann.
Mitakumi?
Mitakumi.
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 Klingt wie ein Pokémon. Naja. So. Die finale Sitzpose wird eingenommen. Haben die sich gerade schon mit Handtüchern trocken gemacht?
Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, es geht gleich los.
Okay. Ist auch krass, wie ordentlich immer alles gehalten wird. Da gibt's. Jetzt geht's los.
Oh nee.
Nein, doch nicht. Sie haben sich noch nicht mit den Handtüchern abgetupft.
Noch einmal abtupfen.
Ja. Wahrscheinlich, damit sie nicht abrutschen aneinander, kriegen sie jetzt noch gleich mal. Ein Handtuch.
Damit sie nicht aneinander vorbeiglitschen.
Damit sie nicht aneinander vorbeiflotschen. So, gefickt wird auch nochmal. Und das gehört alles zu diesem Ritual dazu. Also bisher wurde noch nicht gekämpft. Geht jetzt erst los.
Wird erstmal noch hier der Kalk geworfen.
Ja. Ist auch an den Händen, weil da dürfen sie auch nicht abrutschen. Das ist auch ganz oft eine Taktiksache. Die dürfen dann nicht hinfallen, die müssen aufrecht bleiben und dürfen auch nicht aus dem Ring fallen. Das sind, glaube ich, so die zwei Regeln, wenn ich das so richtig beobachtet habe, die letzten 2 Stunden. Und jetzt gleich los. Die machen es aber auch so. Es ist so wie bei diesen Psycho-Filmen, wo nichts passiert, sondern nur mit den Vorstellungen gespielt wird. Jetzt geht's los, oder? Nein.
Nein, immer noch nicht. Oh, immer noch. So spannend. So spannend.
Jetzt kommt das Handtuch.
Oh. glaube, dass das denen die
gerade. Oh Gott, das ist meine
das
ist, Nerven.
Das sind die ganzen Sponsoren gewesen, die gerade auf den Bannern wahrscheinlich drauf waren, weil das die krassesten Dudes sind.
Jetzt liegt fast nur noch Kalk und kein Sand mehr. Da unten im Ring.
Ich bin noch mal ein bisschen gefehlt.
Mita!
Mita Kuni heißt der, verdammt.
Mita Kuni. Ja, da in dem roten Hemd da drin, der schreit ja, auch besonders gut und laut. Hüftkreisen, jetzt. Also Leute, es kann nicht mehr lang dauern und gleich geht es los. Ja, jetzt. Fuck. Und los geht's. Alter. Sie ringen, sie sind gleichwertig. Der Orange fliegt was raus. Meine, kann er den noch mal drehen? Nein, kann er nicht. Und er fällt den Abhang runter. Krasser Typ. Hat denn jetzt Mitake gewonnen?
Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, die sind alle...
Oh nee, die Fanbase ist ein bisschen wütend. Oh, der Rote, ne?
Gewonnen.
Oh, shit.
Der andere, also hat gerade gewonnen.
Wahrscheinlich Endo.
Endo hat nicht gewonnen.
Also ist East...
Oh, der Wein.
Also ist doch unten
der Wein.
Endo. Nein, er weint nicht wirklich. Und das Schöne ist auch, wenn hier jemand gewinnt, für den man nicht, es wird geklatscht. Die sind einfach extrem höflich, die Japaner. So, ihr wisst, was abgeht hier beim Sumo. Sollte noch irgendwas Krasses passieren, würde ich mich nochmal melden. Ansonsten habe ich hoffentlich die Stimmung hier angefangen.
Das sind jetzt die letzten drei Kämpfe. Du musst live auf Sendung bleiben. Live auf Sendung.
Ich muss jetzt hier noch eine Dreiviertelstunde. Die Rituale, die immer wieder komplett gleich sind.
Ja, aber es ist, gehört jedes Mal wieder
kommentieren.
Dazu.
Nein, aber Leute, das muss man mal gesehen haben und nicht im Fernsehen. Nee. Ich meine, ihr müsst jetzt mal die Reise nach Tokio buchen und dann in so eine Sumo-Halle.
Neben einer Schulklasse sitzen vor allem.
Das und vor allen Dingen neben so einer krassen Fanbase sitzen. Das macht besonders viel Spaß, ja.
Richtig, ich glaube, dieser Endo, das darf doch nicht wahr sein. Wie konnte der verlieren?
Jetzt hat Endo gewonnen und Mitake Umi.
Ja, ist auch nur 6.
Umi hat
verloren. Das war aber auch.
Für den alle warm.
Mann. Kommt. Das wird jetzt der krasseste Scheiß.
Das wird nochmal ein krasser Kampf.
Der hat 9-mal gewonnen.
Abi hat nur 6-mal gewonnen und 4-mal verloren. Und Toshinoshin hat 9-mal gewonnen und 1-mal verloren. Also sollte der ja gewinnen. Toshi. Ein sehr ritueller Sport, wo einfach alle Abläufe ganz klar sind. Ich finde ja, die schwierigste Aufgabe von diesen Sumo-Ringern ist es, sich so fett zu fressen. Darum geht es eigentlich.
Und gleichzeitig so beweglich und flink zu bleiben.
Flink, flexibel.
Na, flexibel. Muss schon.
Schnell. Sein.
Die sind immer
aber vor allem fett. Du brauchst vor allen Dingen Gewicht, um den anderen aus der Balance zu bringen. Weil wenn du selber viel Gewicht hast, hast du Erdanziehung. Weißt du, was ich meine?
Du bist aber auch schnell zu Boden.
So, da unten bereiten sich noch alle vor.
Die Kids sind immer für den, die ja schon mehr gewonnen haben. Oder die sind eher immer für die Westen.
Toshinoshin. Es sind echt nur noch 3 Kämpfe und dann war's das. Na gut, dann sitzen wir hier auch schon seit 3 Stunden. Also meine Apple Watch sagt natürlich, dass ich seit 12 Stunden stehe, weil ich muss mich ja nur 5 Minuten in einer Stunde bewegen. Wenn ich zum Klo gehe, dann passt das ja schon. Und mein Bewegungsziel, ich brauche nur noch 998 Kalorien, dann habe ich auch mein Bewegungsziel für heute erreicht. Easy, laufen wir nachher nach Hause, wa? 198.
Okay. 700 Kalorien brauchst du immer?
600.
Ach, das da oben? Also brauchst du nur noch 98?
Ja.
Krass, geil. Das ist ja nichts mehr. Kann ja auf dem Rückweg
stimmt,
passieren.
Stimmt, 98 nur noch. Wir fahren nachher nicht mit dem Metro. Weil der öffentliche Nahverkehr ist hier extrem teuer, finde ich. In anderen Städten kann man sich ein 24-Stunden-Ticket für 6 oder 7 Euro kaufen und hier kostet so ein Roundtrip, also hin und zurück so viel.
Wenn wir jetzt nur den Rückweg fahren, dann bezahlen wir nur 170 Yen.
Oder wir laufen und meine Apple Watch glüht. Mein Leben richtet sich nach meiner Apple Watch, das ist echt schlimm. Was es hier neben den Public Transport auch noch gibt, sind Public Umbrellas. Öffentliche Regenschirme, die einfach überall in der Stadt verteilt sind, zum Beispiel in unserem Ryokan, die am Eingang einfach zum öffentlichen zur öffentlichen Mitnahme an schlechten Tagen gedacht sind. Das ist schon echt praktisch. Das hat uns gestern zum Beispiel das Leben sehr erleichtert, weil wir dann einen Regenschirm hatten. Weil wir in Deutschland nicht dran gedacht haben, einen mit einzupacken. Was sehr
aber unklug was sich
war,
im Nachhinein herausgestellt hat, dass es klug war. Du musst eigentlich nichts mitnehmen.
Man
wenn du
kriegt hier alles. So, wie weit ist das Ritual hier unten schon vonstatten gegangen? Rot gegen Lila. Rot ist theoretisch Tochi und Lila ist Abi. Also wird der Rote wahrscheinlich gewinnen, weil der extrem viel besser ist. Der hat 9 Kämpfe gewonnen und einen nur verloren. Also können wir davon ausgehen, dass das hier eine eindeutige Nummer wird. Tochi Noshin wird das gewinnen. Die Masse wird ruhiger. Das bedeutet, dass es gleich losgeht. So, einmal wird sich noch hingehockt. Und dann geht es jetzt wahrscheinlich gleich los. Wir werden sehen, was passiert. Rot gegen Lila. Abi gegen Toshi.
Oh, Alter, Abi ist übelst heiß. Der will das. Ich glaube auch, wenn man so in einer Loser-Position ist, dass man sich dann extrem krass anstrengen muss. Und der pusht sich gerade psychisch extrem hoch.
Ja, der Abi hat aber auch 6-mal gewonnen. 4-mal
ja, aber guck mal, der ist sich seiner Sache zu sicher. Ich glaube, Abi.
Der Abi klatscht sich erstmal auf den Arsch.
Kalbt sich nochmal, klatscht sich auf den Arsch und auf die Oberschenkel. So. Hat vorher auch nochmal sich mit dem Handtuch abgetupft. Das heißt, jetzt geht's los. Kalb in den Ring.
Wunderschön.
Einmal bitte hinhocken. Ringsherum wird nochmal gefegt. Ich glaube, es ist auch ein Zeichen, wenn die Fegeleute runtergehen, jetzt zum Beispiel, dann geht's los. So, Schiedsrichter steht da und gibt das finale Zeichen. Als ob er genau sehen will und jeden Millimeter. Jetzt geht's los.
Oh, und Abi fliegt in die Menge. Also es ist auch immer so, wenn man in der ersten Reihe unten sitzt, man bekommt immer irgendeinen Sumo-Ringer.
In die Fresse.
Ja.
Da geht man immer mit blauen Flecken nach Hause, aber da unten sitzt man auch nicht, ey.
Alter, das hat 3 Sekunden gedauert. Abi hat verloren und natürlich hat Toshi Noshin gewonnen. Das war ja wohl klar. Leute, das hätte man auch vorher sagen können, aber das ist Sumo. Da kann alles passieren. Das ist Sumo. Applaus. Das war spaßig. Aber, wie gesagt, Abi war psychisch krasser drauf, aber hat halt körperlich die schlechteren Konditionen gehabt. Okay, das ist also Sumo-Ring. Das man, ist da schon drin, ne? Kann man schon so sagen, ne?
Ja.
So, Freunde, bis bald. Friends, ihr habt einiges verpasst. Wir sind jetzt schon in der 2. Reisewoche oder so und schon wieder auf dem Weg nach Hakone. Nee, von Hakone nach Tokio. Wir waren 3 Nächte ein bisschen außerhalb im ländlichen Gebiet. Ich muss nur gerade lachen, weil ihr Koffer weggerollt ist und die kriegst nicht mit. Hendrik, da ist ein Koffer runtergerollt. Vielleicht kannst du denen das mal sagen.
Excuse me? Your baggage? Hello?
Your baggage?
Hi! Okay.
Okay. Hätten wir das auch geklärt. Also, wir waren in Hakone. Das ist so ein kleines ländliches Gebiet hier, ein bisschen außerhalb von Tokio. Haben uns den Fuji-Berg angeschaut, sind über den Skywalk gewandert, eine 400 Meter lange Hängebrücke, die wahnsinnig aufregend war. Und nebenan war noch so eine Seilrutsche. Also da konnte man sich so einhaken wie in so einem Kletterpark. Und dann konnte man da 400 Meter lang fliegen sozusagen. Das war ein unglaublich krasses Gefühl. Wie gesagt, wenn ihr uns auf Instagram folgt, habt ihr das bestimmt auch alles schon gesehen. Und wir waren in Tokio ja vorher auch schon kochen, das haben wir noch gar nicht erzählt. Da haben wir uns mit einem Japaner getroffen, der gerade in Tokio lebt, aber bald nach München ziehen möchte, auch dementsprechend gut Deutsch schon gesprochen hat. Und haben Miso-Suppe und Chicken Teriyaki-Spieße gekocht. Ja, und haben dementsprechend auch schon einiges erlebt. Wir waren in Spielhallen, haben unser Geld dort zu nichts gemacht. Nicht wirklich. Wir haben ein bisschen Geld investiert, auch nichts gewonnen, das stimmt. Aber wir haben auch Sachen gespielt, da konnte man gar nichts gewinnen. Also wir haben zum Beispiel einmal Super Mario gespielt. Ich wollte das einmal an so einem Arcade-Automaten spielen, weil ich Super Mario Bros. Liebe und auch selbst immer eine NES schon hatte. Und schon 3 oder 4 verschiedene mittlerweile, weil die irgendwann flöten gehen. Und dann haben wir noch Ping-Pong gegeneinander gespielt an so einem Rainbow-Arcade-Maschinen. Wir waren in super vielen kleinen Onsen. Onsen sind so kleine Thermalbäder hier in Japan. Muss mal aufwarten, bis die aufhören zu labern, weil sonst kann ich mich nicht konzentrieren. Und diese Thermalbäder sind traditionell geschlechtergetrennt. Hat auch was sehr Spirituelles, was sehr Religiöses bei denen. Man darf auch zum Beispiel keine Tattoos tragen, wenn man dort rein möchte. Es gibt auch so ein paar Riten, die man da durchlaufen muss, sozusagen sich erst waschen und bla und blub. Und also aber total schön und entspannend und wir fühlen uns jetzt so richtig im Urlaubsmodus, nachdem wir in 4 oder 5 verschiedenen Onsen waren. Die gibt es auch in verschiedenen Preisklassen zwischen 4 und 400 Euro. Und an jeder Ecke gibt es ja quasi so einen Onsen. Was es auch an jeder Ecke gibt, das hat auch was mit den Temperaturen im Sommer hier zu tun, sind Getränkeautomaten. Und das ist so genial. Wirklich alle 200 Meter Minimum gibt es hier so einen Getränkeautomaten und da gibt es gesalztes Litchi, es gibt Grüntee, es gibt Matcha, es gibt Fanta Grape, also richtig süße lilane Fanta, Cola in allen Geschmacksrichtungen, Kaffee, Milchgetränke, einfach alles, was das Herz begehrt. Und das ist für mich als Limoholiker natürlich der absolute Himmel auf Erden. Es ist so schön, wenn man an jeder Ecke praktisch ein neues Getränk entdecken kann. Diese Bahn, mit der wir übrigens gerade fahren, um zu der mal was zu sagen, während die Tante hier im Hintergrund auch gleich das Ganze nochmal auf Englisch erzählt.
You cannot get on or off at the signal stations, so please be careful not to mistake them for Ohiradai.
Man soll also die Signalstation nicht verwechseln mit einer Ausstiegsstation. Wir halten dort nur kurz, um den Zug vorbeizulassen. Das Coole ist, diese Bergbahn ist so steil, dass sie die zweitsteilste Bergbahn auf der ganzen Welt ist und die steilste in ganz Japan. Die Hakone Tokan Railway Station, Tosan Railway Station. Ohne Station. Also einfach nur Hakone Tosan Railway. Und man wechselt, ich glaube, 3 oder 4 Mal die Richtung. Wenn die an einer Haltestelle anhält sozusagen, fährt man in die entgegengesetzte Richtung weiter. Und die Aussicht hier ist super schön. Man fährt halt relativ schnell, relativ hoch und hat dann dementsprechend auch einen Ausblick über die Landscape hier, die wirklich atemberaubend ist. Und auch man fährt über kleine Brückchen, durch Tunnel hindurch. Ich glaube, das Tunnelsystem von dieser Bahn ist 2 Kilometer lang. Und auch die Bahnen an sich sind schon ein bisschen in die Jahre gekommen, zumindest wenn man eine alte erwischt. Es gibt auch schon neuere, aber diese alten, die haben einfach noch den Charme von vor 50 Jahren. Aber es ist alles trotzdem total gepflegt und ordentlich und schick und man fühlt sich ein bisschen in der Zeit zurückversetzt und kommt schon auf dem Weg nach Hakone in so einen Chill-Modus und kann entspannen. In Hakone an sich schließt alles schon 17 Uhr. Auch die letzten Busse fahren 17 Uhr, was einen so ein bisschen Stresspusteln mit unter Umständen bereiten kann. Denn wir sind ja nicht so bekannt dafür, dass wir früh aufstehen, sondern wir sind schon so eher die erst um 11 das Hotel verlassen. Und wenn man dann 17 Uhr schon den letzten Bus kriegen muss, um wieder von irgendwoher zurückzufahren, zum Beispiel gestern, ist das schon ganz schön stressig gewesen. Da waren wir auf diesem Skywalk in Moshima. Und was ist das für ein Vieh? Es ist ca. 2 cm groß, hat Riesenfühler, ist gelb, sieht aus wie ein Marienkäfer, nur in lang gezogen und in gelb. Und ist hoffentlich nicht tödlich und kann offensichtlich auch fliegen. Okay, es ist weg. Ja, waren auf diesem Skywalk und da muss man schon eine Stunde zurückrechnen. Und wir haben dann ständig auf die Uhr geguckt, während wir diese Einweisungen bekommen. Das war übrigens auch so lustig, diese Einweisung bei dieser Seilrutsche. Also das Schlimmste, was passieren kann, ist eigentlich, man stirbt. Ja, also mehr kann nicht passieren. Und das dachten sich wohl auch die Japaner, denn die haben diese Einweisung, wie man sich da halt ordentlich absichert und in diese Seilrutsche einhakt und so weiter, komplett auf Japanisch gehalten. Wir haben der hat bestimmt eine Viertelstunde geredet und den Japanern alles erklärt, was man machen soll und was man nicht tun soll. Und wir haben so ein A4-Blatt auf Englisch bekommen, so mit 4 Anstrichen oder so, wo drauf stand, ja, hakt euch so ein, lasst nicht los und toi, 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 viel Glück beim Nichtsterben. Ich kann gleich weiterreden, wenn es leise ist. Das ist nachher der perfekte Ort zum Podcast. Geile Idee. Wir fahren übrigens gerade durch so einen Tunnel, von dem ich gerade erzählt habe. Weil ich gerade war. Also man denkt sich, ja okay, also die Japaner wurden jetzt 20 Minuten eingewiesen in dieses System, wie dieses Sicherheitsding da funktioniert, dass man eben nicht stirbt bei dieser 400 Meter Seilrutsche. Aber ist ja auch egal, schließlich ist da immer Staff, also Personal, was einen anleitet. Und beim ersten Mal hat er uns auch noch geholfen und hat uns noch korrigiert beim Einhaken und so weiter. Dann rutscht man einmal 400 Meter rüber. Und um dann wieder auf die andere Seite zu kommen, gibt es noch eine zweite Seilbahn, die genauso aufregend ist. Das Ding ist, auf der anderen Seite steht niemand mehr. Man ist komplett auf sich alleine gestellt. Und in der Aufregung soll man dann noch wissen, wie man sich richtig einhakt, wie man sich auch das zweite Mal absichert mit dem zweiten Haken. Und ich dachte mir so, okay, also das würde jetzt vielleicht in Deutschland nicht funktionieren, so TÜV-mäßig. Allerdings mussten wir auch, bevor wir diese Seilrutsche lang rutschen durften, so ein Disclaimer, so ein Lebensrisiko-Ding unterzeichnen, dass wir halt wirklich auf das Stuff hören und nur das tun, was die uns auch sagen. Das Problem ist, wenn sie es halt auf Japanisch erzählen, ist es halt schwierig, sich daran zu halten, weil wir konnten natürlich sehen, was er tut und wie er sich einhakt und so, aber so richtig verstanden, was er jetzt gesagt hat, worauf es ankommt, war ein bisschen schwierig, aber die gute Nachricht ist, wir haben es überlebt. Es war ein super Abenteuer und ich glaube für 15 Euro oder so auch ein wahres Schnäppchen. Ich glaube, in Deutschland würde man für solche Touristenattraktionen viel mehr bezahlen, aber neben dieser Skywalk Brücke lang zu rutschen, war einfach ein super Gefühl, auch über dieses Tal. Es ging vielleicht 300 Meter unter uns, war nichts. Dann kam so ein Wald, so eine Schlucht und über die, das sind wir drüber gecruised und das war einfach super schön und Adrenalin pur. Und neben einem eben diese Brücke, die, glaube ich, auch erst seit 3 Jahren oder so geöffnet hat. Ich glaube, 2016 oder 2015 ist die fertiggestellt worden. Also auch noch alles relativ neu und voll der Touri-Hotspot. Ja, was haben wir noch erlebt? Ich weiß gar nicht, ob wir in Hakone, kann man sich noch so Parks angucken. In Gora gibt es so einen Gora-Park oder man kann noch mit so Seilbahnen fahren. Aufgrund von vulkanischer Aktivität durften wir jetzt nicht mit der Bahn fahren, weil die gerade geschlossen war. Es gibt so einen See hier, einen kleinen, da kann man mit so sehr aufwendig verzierten Schiffen, Cruising-Touristenschiffen über den See schippern, eine halbe Stunde lang, das war schön. Es gibt einen Hakone-Checkpoint, da haben die alten Samurais früher gehalten. Wir sind den so einen alten Wanderweg langgelaufen, der auch schon seit Samurai-Zeiten existiert. Da gab es früher Massen an Teehäusern, alle paar Kilometer. Und jetzt hat da nur noch ein einziges geöffnet und das einzige Teehaus auf dem Weg von Hakone nach Tokio, das haben wir besucht. Und das war auch so total traditionell und schön und einfach unbeschreiblich cool. Ihr merkt, die labert einem hier in der Bahn ganz schön zu. Das Ding ist, man lernt auch viel. Also die erzählen ein bisschen was zur Geschichte auch zwischendurch von der Seilbahn und warum wir jetzt die Richtung wechseln und wie weit die Strecke ist, wie groß das Tunnelsystem ist, wie das alles hier entstanden ist. Das Problem ist, es passiert halt einmal auf Japanisch und dann auf Englisch. Und deshalb ist man hier die ganze Zeit eigentlich nur am Zuhören. So, jetzt sind wir in Ohirarai. Okay, Freunde, also ich habe euch so ein bisschen auf dem Laufenden gehalten. Wir haben jetzt noch ein paar Tage in Tokio. Da werden wir wahrscheinlich ins Disneyland abcruisen. Mal schauen. Und haben auch noch ein ganz spannendes Hotel vor. Und zwar ist das eine Bücherei. Also du kommst rein, es sieht aus wie eine Bücherei. Und dann klappst du dein Bett so aus so einem Regal raus und schläfst halt in dieser Bücherei drin. Also so ein Themenhotel. Total crazy. Aber vorher sind wir noch in einem ganz klassischen Airbnb, so ein bisschen um die japanische Kultur nochmal so ganz hautnah zu leben. So. Und ansonsten fällt mir gerade gar nichts ein, was ich euch noch so erzählen könnte, was wir noch so erlebt haben. Unfassbar viele Dinge. Aber wenn mir noch was einfällt, werde ich euch das auf jeden Fall das nächste Mal mitteilen. Bis dahin, bleibt dran und bis gleich.
Alex, denkt nach.
Alex, denkt nach.
Der neue Podcast auf alex-blog.de.